2.4.24, Israel im Krieg, Tag 179. Die Dinge überschlagen sich. Es passiert wirklich viel, sehr viel. Leider auch sehr viel Problematisches, sehr viel Tragisches. Darauf werde ich in der heutigen Folge natürlich zu sprechen kommen. Doch zuerst einmal muss ich jetzt nochmal sagen, dass jeder Tag, der vergeht, ist ein trauriger Tag. Auch wenn es Tage gibt, wo man weniger davon hört oder sieht oder darüber spricht, aber im Endeffekt reden wir immer noch über 134 Geiseln, die vor knapp einem halben Jahr aus ihrem Leben gerissen wurden, aus ihren Wohnungen entführt wurden oder von einem Musikfestival entführt wurden und seitdem sich in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. Wie es ihnen dort ergeht, weiß ich persönlich nicht. Gut möglich, dass es bestimmte Sicherheitskräfte, nenne ich sie jetzt mal, ein bisschen mehr wissen, doch das natürlich jetzt nicht groß teilen, weil diese Information natürlich Gold wert ist. Eine ganz kleine Gruppe von Beauftragten in Sachen Geiseln weiß da die Situation der Geiseln einzuschätzen. Natürlich in erster Linie, um eventuelle auch Befreiungsschläge dann vorzunehmen und natürlich auch im Hinblick auf einen eventuellen Deal Geiseln für palästinensische Terroristen und Feuerpause, wo jetzt natürlich wieder das Gespräch, es ist immer wieder Gespräch darüber, mal mehr, mal weniger, also hinter den Kulissen wird gesprochen, wird alles Mögliche unternommen, doch leider sehen wir ohne Resultate. Und das seit Ende November. Das sind viele Monate, in denen die Geiseln sich dort befinden, in den Händen der Terroristen. Und jeder Tag, jede Stunde, wisst ihr was? Jede Minute, die vergeht und man sich und diese Menschen, diese Männer und insbesondere natürlich auch Frauen und Kinder sich in den Händen von diesen Terroristen befinden. Und wir wissen ja mittlerweile, zu was sie in der Lage waren und sind. Das ist einfach, das ist schrecklich und das ist eine Zumutung. Und ich muss sagen, sehr viele Menschen bangen jeden Tag um die Geiseln. Man hat große Hoffnung jeden Tag, dass sich etwas bewegt. Doch leider bewegt sich derzeit nichts. Und die Frage ist, ob in den nächsten Tagen, Wochen sich da etwas bewegen wird. Müssen wir abwarten. Müssen wir abwarten und hoffen. Und diejenigen unter euch, die auch beten, gerne auch beten. Wir zwischenzeitlich als Militär machen weiter natürlich in der Antiterrorkampfstrategie im Gazastreifen. Der Fokus der letzten zwei Wochen im nördlichen Gazastreifen lag natürlich, und das wisst ihr, habe ich auch mehrmals schon besprochen, im Raum Shifa Krankenhaus, das größte Krankenhaus dort in Gaza City, wo wir jetzt die letzten zwei Wochen eine präzise Nadelstichoperation durchgeführt haben. Und warum nenne ich es präzise Nadelstichoperation? Weil so eine Operation in einem Krankenhauscampus, wo wir ja auch vor mehreren Monaten schon waren, wo es viele Gebäude gibt, oberirdisch und eventuell auch unterirdisch noch Dinge existieren, mehrere Räume natürlich von den Terroristen benutzt werden für ihre Operationen, dort sehr viele Waffen gebunkert sind und auch sehr viel Geheimdienstinformationen, dass in diesem Gesamtraum, wenn man schnell zuschlagen würde, man dort auch Zivilisten verletzen würde und eventuell nicht genau das erreichen würde, was man erreichen möchte, und zwar eine präzise, nadelstichartige Operation. Und beim zu schnellen Vorgehen natürlich ist das Problem auch, dass man dann eventuell vielleicht sich wie vor einigen Monaten, ja, vielleicht sollte man warnen. Und diese Warnung, die wir vor 3, 4, 5 Monaten auch im Raum Schiefer Krankenhaus ausgerufen haben, auf den verschiedensten Wegen, die haben natürlich einerseits die Zivilisten gewarnt, aber gleichzeitig auch tausende Terroristen. Genau dieselben Terroristen, die teilweise natürlich dann wieder irgendwann zurück waren im Schiefer Krankenhaus, weil das Schiefer Krankenhaus, und das sagen wir mittlerweile seit vielen Jahren und insbesondere seit Kriegsausbruch am 7. Oktober, das Schiefer Krankenhaus ist eine der zentralen Kommandostationen, wenn nicht die zentrale Kommandostation auf jeden Fall im Norden des Gazastreifens der Hamas-Terrororganisation. Und deshalb war uns klar, dass sie sich dort wieder sammeln werden. Und genau das geschah. Wir haben in den letzten 2 Wochen ca. 200 Terroristen im Kampf, im Schäfer-Krankenhaus und in anliegenden Wohnbereichen eliminiert. Darüber hinaus ca. 500 Hamas und islamische Dschihad-Mitglieder, teilweise hochrangige Mitglieder, festgenommen. Darüber hinaus auch noch knapp weitere 500 Terrorverdächtige festgenommen, wo wir jetzt noch im Verhör versuchen herauszufinden, ob sie einer dieser zwei oder anderen Terrororganisationen angehören oder tatsächlich nur Zivilisten sind. Und diese Kämpfe der letzten Wochen fanden unter anderem in der Entbindungsstation und auch in der Notaufnahme statt. Also genau in den Bereichen, wo man es am allerwenigsten eigentlich erwartet. Aber bei Terroristen müssen wir genau die Orte, wo wir es am wenigsten erwarten, genau da sollten wir hinzielen. Und das ist bitter. Nicht Israel entscheidet sich, wo der Krieg geführt wird innerhalb des Gazastreifens, sondern die palästinensischen Terroristen, die natürlich die Orte für sich wählen, die medienmäßig am problematischsten sind. Man kann sagen, dass in den letzten 2 Wochen mehr Terroristen als Zivilisten sich im Schäfer-Krankenhauskomplex befunden haben. Und wir haben in diesen 2 Wochen keinen Zivilisten getötet. Auch das natürlich nur, weil wir langsam und besonnen vorgegangen sind, uns dort schrittweise vorgearbeitet haben und alles daran gesetzt haben, natürlich die wenige hundert Menschen, die dort Patienten oder dem Ärztepersonal angehören, dass wir sie umlenken aus bestimmten Bereichen im Krankenhauskomplex, haben dort teilweise eine parallele Krankenhausstation, wenn ihr so wollt, aufgebaut, wo dann Patienten weiter behandelt werden konnten. Ich denke, dass eine derartige Operation in einem Krankenhausbereich nirgendwo auf der Welt auf derartiger Weise jemals stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnern kann, aber auch der IS, der Islamische Staat, hat Krankenhäuser eingenommen und aus Krankenhäusern geschossen. Und das natürlich auch, weil Medien wirksam eventuell da man, ich sag jetzt mal, die Feinde des IS, damit die irakische Armee oder die Kurden oder die Amerikaner eventuell davon abhält, durch Medienlärm eventuell weiter gegen sie vorzugehen. In manchen Bereichen hat die irakische Armee und überhaupt wurden Krankenhäuser teilweise platt gebombt, weil der IS sich dort über Monate festgesetzt hatte und das Krankenhauspersonal als Geiseln genommen hatte und von dort natürlich seine Operation geleitet. Also, dass Terroristen Krankenhäuser für ihre Zwecke missbrauchen, hat die Hamas nicht erfunden. Aber ich würde sagen, dass, wie die Hamas es im Gazastreifen macht, alle Vorstellungen wirklich um Weites überbietet und die Vorgehensweise der israelischen Armee gerade in diesen Sensitive Targets, was natürlich auch ein Krankenhaus insbesondere ist oder ein religiöses Haus wie eine Moschee oder Schule, Kindergarten und ähnliche zivile Objekte, die als Sensitive Targets gelten. Die Vorgehensweise der israelischen Armee ist in der Weise natürlich äußerst vorsichtig, sehr, sehr präzise und das zeigt der Fall Schiefer. Auch wenn die Bilder, die rauskommen, natürlich versuchen oder die Menschen, die, sage ich jetzt mal, die Hamas unterstützen beziehungsweise ein Problem mit der Vorgehensweise Israels haben oder mit Israel oder mit den Juden, dass da natürlich eine andere Geschichte erzählt wird, wenn man die Zerstörung im Krankenhaus sieht. Da kann man natürlich auch entscheiden, wem gibt man die Schuld für Zerstörung in einem Krankenhaus. Ist es die Partei, die angreift, weil sie dort die Terroristen bekämpft? Oder sind es die Terroristen, die schuld daran sind, die sich im Krankenhaus festsetzen und von dort operieren und schießen? Das ist eine Frage, die man sich hier auch in diesem Podcast gerne stellen kann. Ich nehme an, dass viele von euch, die mir hier zuhören, natürlich meiner Meinung sind, dass wenn Terroristen sich wo auch immer festsetzen, dieser Ort dann kein Zufluchtsort für sie ist, sondern genau dort die Sicherheitskräfte auch gegen sie vorgehen müssen. wenn das eine Bierbar ist, dann geht man in die Bierbar rein. Und wenn das ein Fußballstadion ist, dann geht man in ein Fußballstadion rein. Und wenn das irgendwie ein McDonald's um die Ecke ist, dann geht man ins McDonald's rein. Und wenn das ein Krankenhaus ist, dann geht man in ein Krankenhaus rein. Die Operation im Schäfer-Krankenhaus ist jetzt abgeschlossen. Und die Verhöre finden nach wie vor statt und kostbare Informationen, die wir von den Verhörten bekommen, wird uns eventuell helfen, auch die nächsten Tage, Wochen, solange es andauern mag, natürlich gezielter, weiter gezielt gegen die Terroristen vorzugehen und wer weiß, eventuell auch Geiseln zu befreien. In den letzten Tagen und Wochen natürlich auch immer wieder Angriffe von Drohnen, also Drohnenangriffe, Drohnen, die auf Israel zugeflogen kommen. Natürlich insbesondere aus dem Bereich Libanon, auch Syrien, auch dem Irak und Jemen natürlich. Das sind so die Bereiche, von wo aus irgendwelche Flugobjekte in Richtung Israel schießen oder geflogen kommen. Und eine aus dem Iran dirigierte oder gelenkte und hergestellte Drohne bzw. ein Flugobjekt ist auch vorgestern Nacht abgestürzt, nordöstlich von der Stadt Eilat. Das ist auch passiert. Und eine weitere ist im israelischen Marinestützpunkt in Eilat eingetroffen und eingekracht und hat somit einen Marinestützpunkt angegriffen. Ist nichts weiter Großes passiert, aber natürlich ist das ein direkter Angriff auf einen Militärstützpunkt in Eilat. Das hatten wir hier so natürlich auch noch nicht wirklich. Besonders seit dem 7. Oktober gab es mehrmals natürlich Flugobjekte und Raketenbeschuss aus dem Jemen Richtung Israel. Wurde immer abgefangen, also es ist nie wirklich hier in Israel eingekracht. Aber jetzt mittlerweile kommt es auch zu Zwischenfällen, wie ich jetzt gerade sage, wo tatsächlich auch getroffen wird in Israel, und es ist dann auch nur eine Frage der Zeit, wo eventuell auch Menschen mit dem Leben bezahlen werden, eventuell in Eilat oder im Süden Israels, in der Nähe von Eilat, wo dann natürlich Israel auch an dieser Front, und diese Front ist eine große Front, weil der Jemen ist nicht um die Ecke und Irak ist auch nicht um die Ecke und über dem Irak hinaus natürlich der Iran auch nicht um die Ecke, doch der Beschuss kommt genau aus diesen Bereichen. Wobei ich auch schon mehrmals gesagt habe, dass Jordanien natürlich aus der Sicht der iranischen Revolutionsgarden und überhaupt des Mullah-Regimes natürlich ein Störfaktor ist in dieser Region, weil alle Länder um Jordanien herum, vom Libanon über Syrien, über Irak, runter Richtung Jemen, ist Jordanien in dem Sinne eigentlich das Land und eigentlich auch Saudi-Arabien, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Ist Jordanien das Land, was wahrscheinlich von den Revolutionsgarden des Irans, was sie im Visier haben, wo sie versuchen werden, eventuell von dort aus mehr Terror nach außen, wie eventuell nach innen in Jordanien in nächster Zeit durchzuführen. Und ich denke, dass die jordanischen Sicherheitsbehörden, die sehr gut aufgestellt sind, die haben das auf dem Radar und wissen, damit umzugehen. Und das ist äußerst wichtig, auch aus israelischer Perspektive, weil natürlich Jordanien und Israel Frieden haben, auch wenn es ein kalter Frieden ist. Jordanien und Israel eine lange gemeinsame Grenze haben. Die längste Grenze Israels teilt sich Israel mit Jordanien. Es ist eine ruhige Grenze und hält uns natürlich auch irgendwo den Rücken frei, damit wir an unseren anderen Grenzen, sei es Richtung Libanon und Gaza insbesondere, aber auch natürlich Richtung Syrien in Judäa und Samaria, Westbank und auch Richtung Jemen im Süden, dass wir da natürlich an all diesen Fronten den Kampf fortsetzen können, ohne uns jetzt auch groß Gedanken machen zu müssen, wie die Grenzsituation vis-à-vis Jordanien ausschaut. Und wenn wir schon beim Libanon sind, dort auch wieder in den letzten Tagen natürlich immer wieder Beschuss. Die Hisbollah hat Israel mehrmals beschossen, jeden Tag beschossen. Auch gestern wieder wurde Hardof und auch Manara, diese Gebiete wurden beschossen aus dem Libanon. Israel auch wieder in dieser Art Ping-Pong-Verfahren zielt auf militärische Einrichtungen, die nicht so sind, wie man sie sich von der Bundeswehr oder der israelischen Armee vorstellt, also große Kasernen, sondern eher irgendwelche Einrichtungen, die in erster Linie im zivilen Raum sind, die aber von der Hisbollah-Terrororganisation genutzt werden. Und natürlich auch in letzter Zeit immer wieder gezielte Angriffe auf Terroristen, teilweise auch hochrangige Terroristen, die genau diesen Beschuss, den verschiedenen Beschuss, das Beschuss kann ja Raketen sein, es kann Drohnen sein und es kann anderes sein, auf Israel genau die Verantwortlichen, die für den Beschuss Israel zuständig sind und das leiten, da werden immer wieder hochrangige von den Terroristen erwischt, eliminiert, allein in den letzten Tagen wieder mehrere. Und da fragt man sich dann natürlich auch, wie viele von diesen hochrangigen Terroristen innerhalb der Hisbollah-Terrormiliz gibt es da noch, die eventuell diesen Beschuss leiten können. In Kriegssituationen natürlich, ich meine, viele sagen, ein Terrorist geht, wächst der nächste ran. Und der nächste, wenn man den ausschaltet, kommt wieder der nächste ran. Also wie Sand am Meer. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil ein Terrorist, der der Oberterrorist ist, der hat natürlich ein gewisses Know-how, der hat einen gewissen Weg hingelegt, der hat gewisse Kontakte, der hat gewisse Dinge, die er operativ schon mal eventuell gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und das sind Dinge, die ihn natürlich als Oberterrorist stark machen. Wenn man diesen starken Oberterrorist zur Seite schiebt bzw. eliminiert, kommt ein anderer Terrorist. Dieser andere Terrorist hat nicht denselben Weg hingelegt wie der Oberterrorist, der eliminiert wurde. Also er braucht seine Zeit, bis er überhaupt denselben Respekt bekommt von seinem Umfeld, genau dieselbe auch das Know-how lernt, eventuell sich auch etwas erarbeitet und so weiter und so fort. Und wenn man auch den aussetzt und eliminiert, dann kommt wieder ein anderer, aber dieser andere ist umso kleiner und braucht wieder Zeit und das mitten im Krieg natürlich nicht so einfach, ich sag jetzt mal, sich einzuarbeiten. Deshalb die Behauptung, dass Terroristen außer Gefecht setzen, dass das nichts bringt, weil eventuell andere Terroristen in der Warteschleife sich befinden, ja, stimmt. Aber so wie ich gesagt habe, Terrorist A ist nicht zu vergleichen mit Terrorist D, E oder F, weil D, E, F müssen sich erstmal zu A hocharbeiten und das kann dauern und eventuell werden sie auf dem Weg nicht mal A erreichen, weil wir sie auch aus dem Weg schaffen werden. Ihr habt bestimmt über die Medien mitbekommen, in Syrien ist eine zentrale Figur der iranischen Quds Force, der Quds Brigaden. Das ist die Auslandseinheit der Revolutionsgarden des Iran, wurde in Damaskus aus der Luft gezielt eliminiert. Ein Mann namens, also ein General namens Mohammed Reza Zahedi. Niemand hat sich zu dieser gezielten Eliminierung bekannt. Natürlich macht der Iran, Ali Khamenei, schon mehrmals heute und gestern Israel dafür schuldig. Da wird gerade wieder sehr, sehr lautstark gedroht. Müssen wir schauen, was da aus diesen Drohungen wird. Inwieweit der Iran als Iran sich wirklich aus dem Fenster hängt, als Iran oder nach wie vor in erster Linie und fast ausschließlich seine arabischen Hunde. So aus dem Iran wird das ja so wahrgenommen. Das ist ihr Kanonenpulver. All die Araber um Israel herum, die natürlich durch die schiitischen Iraner, durch die Perser eingesetzt werden gegen Israel. Und deswegen nenne ich es irgendwie die arabischen Hunde der iranischen Mullahs, die sie dann weiter auf Israel hetzen. In der Regel aber keinen eigenen Move machen. Gilt abzuwarten, wie sich da auch die nächsten Tage entwickeln wird. Ein Zwischenfall gestern Nacht, der hochbedauerlich ist, und zwar Mitarbeiter vom World Central Kitchen, kurz WCK, WCK, und zwar 7 Mitarbeiter, wenn ich mich nicht täusche, sind gestern Nacht getötet worden. Im Gazastreifen, das sind Mitarbeiter, die zu tun haben mit Nahrung verteilen und wirklich für Hilfsbedürftige im Gazastreifen und überall auf der Welt, wo Menschen Hilfe brauchen. Eine sehr, sehr gute Organisation, wo leider Mitarbeiter der World Central Kitchen gestern Nacht getötet wurden. In einem Zwischenfall, wo die israelische Armee das jetzt untersucht, um zu schauen, was ist da passiert. inwieweit sind wir wirklich daran schuldig? Wie hält natürlich schon direkt im ersten direkt behauptet wird, da wird auch nicht wirklich hinterfragt, ob eventuell die Hamas oder der Islamische Dschihad das eventuell gemacht haben oder eine fehlgezündete Rakete oder eventuell, dass Terroristen sich aus näherem Umkreis der WCK-Mitarbeiter eventuell von dort irgendwas gemacht haben, warum die israelische Armee darauf reagieren musste. Das alles wird gerade von der israelischen Armee untersucht. Jedenfalls komme, was wolle oder meiner Sprache nach komme, was komme, ist das ein bedauerlicher Zwischenfall, auch wenn wir im Recht waren, dass aus diesem näheren Umkreis Terroristen eventuell irgendwas angestellt haben. Hätte dieser Zwischenfall, falls das Feuer wirklich von Israel kam, hätte vermieden werden müssen. Ist bedauerlich, ist eine Tragödie, tut wirklich weh, genau so wie der Tod von vielen anderen Menschen auch im Gazastreifen und Israel wehtut, die wirklich es nicht verdient haben, mit ihrem Leben zu bezahlen oder das Leben ihrer Liebsten, auch palästinensische Familien im Gazastreifen, die das alles nicht wollen. Und das gibt es sicherlich, die seit einem halben Jahr leider in diesem Kriegsalltag leben, die eventuell nicht in ihren eigenen vier Wänden leben können, die eventuell Angst um ihre Kinder haben, um ihre Mütter haben, aus der Perspektive der Kinder. Das alles tut wirklich weh und könnte vermieden werden, wenn die Hamas alle 134 Geiseln rauslässt und sich ergibt. Dann könnte dieser Spuk ein Ende nehmen. Es ist eine Tragödie, dass wir nach wie vor im Krieg sind und dass jeden Tag Menschen mit ihrem Leben bezahlen, auch israelische Soldaten, jeden Tag, die ihr Leben im Kampf verlieren gegen Terroristen. Also es sind mehrere verschiedene Menschen, wenn ihr so wollt, die jeden Tag dran glauben müssen, an diese Situation, die am 7. Oktober über uns alle hereingebrochen ist und ist sehr bedauerlich. In jedem Fall macht die World Central Kitchen eine sehr, sehr gute Arbeit, eine sehr wichtige Arbeit. Sie haben jetzt gerade, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie ihre Operation im Gazastreifen einstellen, weil sie natürlich da auch Angst haben, dass sie vielleicht eventuell nochmal angegriffen werden könnten. Die israelische Armee, wie gesagt, wird das untersuchen und danach bekannt geben, wie es dort zu diesem Zwischenfall gekommen ist. Kontakt zum Chef des WCK gibt es natürlich schon hier vom Land aus, also aus Staatsebene und auch von der Armee gab es schon Gespräche mit dem Chef von WCK und man hat natürlich gesagt, wie bedauerlich man diese Situation sieht und wie es einem in dem Sinne wehtut, dass dieser Zwischenfall leider passiert ist. Ein bisschen Licht im Tunnel bezüglich Medienberichterstattung. Ihr wisst, ich habe auch mehrmals in diesem Podcast und wer mich auf Social Media auch so ein bisschen begleitet, immer mal wieder motzig gerne über die Täter-Opfer-Umkehr in den Medien und die Ursache-Wirkung-Umkehr und allgemein das bestimmte, die Wortwahl, das Wording ist manchmal wirklich zum letzten Haare auf dem Kopf rausreißen. Da zum Beispiel das Wort, was ich mehrmals benutzt habe, woran ich natürlich versuche zu erklären, wie schlimm teilweise die Medienberichterstattung ist, ist natürlich, wenn Israel einen Vernichtungsfeldzug vorgeworfen wird, ja. Und das finde ich natürlich übel, weil ein Vernichtungsfeldzug hätten wir in zwei Tagen zu Ende bringen können, und zwar am 9. Oktober oder am 10. Oktober hätten wir schön dicht machen können, aber haben wir natürlich nicht, genau wie im Schieferkrankenhaus, wo wir zwei Wochen lang uns in diesem Krankenhaus und um dieses Krankenhaus herum bewegen, unsere eigenen Soldaten auch in Gefahr bringen, damit wir keine Zivilisten verwunden und nur Terroristen erwischen. Also dieser Einsatz, den wir so vornehmen, wird nicht genug toleriert von vielen Medien. Das ist meine Wahrnehmung und nicht nur meine. Und deshalb habe ich einen Artikel gesehen, der für mich so eine Art Licht im Tunnel ist, und zwar von einem Korrespondenten des ZDF, und zwar Thomas Reichert, der am 30. März, also vorvorgestern, im ZDF gesagt hat, das ist ein kurzer Soundbite, und das könnt ihr auch auf meinen Social-Media-Kanälen, habe ich heute hochgeladen, könnt ihr das euch anschauen. Ein kurzes Zitat, aber die Bottomline ist, was er sagt: Die Hamas nutzt die Zivilbevölkerung als Schutzschild, als Geiseln, nee, das sagt nicht er, das sage ich. Ich sage euch erstmal, was er sagt. Er sagt, die Hamas nutzt die Zivilbevölkerung als Schutzschild, versteckt sich dahinter, um natürlich somit auf der Welt Druck auf Israel auszuüben, um somit für sich selber mehr rauszuholen bei Verhandlungen. Das ist, was der Thomas Reichert sagt. Ist alles richtig. Ich persönlich würde es noch ein Stück weit erweitern, und zwar wie folgt. Die Hamas nutzt die Zivilbevölkerung als Schutzschild und auch als Geiseln. Das heißt, man kann sagen, 2 Millionen Menschen im Gazastreifen sind auch Geiseln der Hamas-Terrororganisation, weil sie sich hinter ihnen verstecken, hinter ihnen und unter ihnen. Und sie machen das und führen ihren Terrorkrieg aus der Deckung ihrer eigenen Bevölkerung, um in erster Linie ihr Überleben zu sichern, weil natürlich die israelische Armee ein Stück weit schwieriger es hat, in Räumen zu operieren, wo viele Zivilisten um die Terroristen herum sind, besonders Kinder und Frauen. Das heißt, dass sie ihr Überleben eventuell gewährleisten und die Macht, ihre eigene Macht eventuell beibehalten. Und erst danach natürlich alles, was im Bereich der Verhandlungen ist, wo sie natürlich auch durch den internationalen Druck so viel wie möglich, und der internationale Druck natürlich nur auf Israel, wie ihr wisst, also ich kenne niemanden, der auf Hamas Druck ausübt. Und das machen die natürlich so, damit sie mehr Chancen haben bei zukünftigen Verhandlungen. Und so wie wir sie kennen, die Terroristen, sind für sie Verhandlungen eigentlich auch nur eine weitere Spielkarte in ihrer perfiden Vorgehensweise. Sie ziehen gerne Verhandlungen auch in die Länge, weil sie natürlich wissen oder sich zumindest einbilden, dass die Zeit für sie spielt. Die Zeit spielt für sie, das sagen sie. Warum? Weil zum einen natürlich hier in Israel knapp 10 Millionen Menschen und auf der Welt sehr viele Menschen um diese 134 Geiseln bangen, so wie ich. Und zum zweiten natürlich der internationale Druck auf Israel, ein tagtäglicher Druck ist, der in letzter Zeit auch täglich wächst. Gerade auch bei Zwischenfällen, wie das der Zwischenfall, von dem ich gerade erzählt habe, mit den Mitarbeitern vom World Central Kitchen, da natürlich stürzen sich alle Antisemiten der Welt, stürzen sich wie Wölfe auf so einen Zwischenfall, um natürlich Israel Handschellen anzulegen, um die Hamas am Leben zu lassen. Und die Geiseln spielen da nur eine Nebenrolle, wenn nicht überhaupt eine Rolle, nämlich gar keine Rolle.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.